willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Entfernung frakturierter Instrumente aus dem Wurzelkanal von Clemens Barkholz und Johannes Gouillet. Einleitung. Problemstellung.
Im Rahmen der Wurzelkanalaufbereitung kann es zu Frakturen der eingesetzten Instrumente kommen. Obwohl der Instrumentenbruch bei der Behandlung eines engen, gekrümmten Kanals immer in Betracht gezogen werden muss, wird er vom Behandler selbst als großes Ärgernis wahrgenommen. Großmann bemerkte hierzu Folgendes: Ein Zahnarzt, welchem noch nie die Spitze eines Reamers, einer Feile oder einer Extirpationsnadel gebrochen ist, hat noch nicht viele Wurzelkanäle behandelt. Wer hat noch nicht den plötzlichen Schmerz, die Pein und Demütigung durch die Fraktur eines Instruments gespürt? Das Gefühl der Reue hält tagelang an, nur abgeschwächt durch den Lauf der Zeit. In erster Linie jedoch stellt ein Fragment in dem behandelten Wurzelkanalsystem ein Hindernis für dessen vollständige Erschließbarkeit dar und stellt somit den Erfolg einer endodontischen Therapie in Frage. Die generelle Überlegung in Bezug auf die Entfernung eines solchen Hindernisses basiert auf den grundlegenden Prinzipien und Zielen einer Wurzelkanalbehandlung. Infektionskontrolle innerhalb des komplexen Endodonts durch vollständiges Erschließen der von Wurzel zu Wurzel variierenden Kanalstrukturen und Hohlräume, mechanische Formgebung und Vergrößerung der zu instrumentierenden Kanalabschnitte ohne Verlegung des ursprünglichen Kanalverlaufs. Ziel hierbei ist die Schaffung eines optimalen Zugangs zur Spülung mittels antimikrobiell wirksamer und gewebeauflösender Spüllösungen zur maximalen Desinfektion des Endodonts. Die Verhinderung einer Reinfektion erfolgt im Anschluss daran mittels eines dichten Verschlusses des Wurzelkanalsystems nach apikal und koronal. Die mangelnde oder unmögliche Instrumentierbarkeit und die somit der Desinfektionslösung und dem Verschlussmaterial nur begrenzt oder mitunter überhaupt nicht zugänglichen infizierten Kanalabschnitte stellen hierbei offensichtlich die eigentliche Ursache für den Misserfolg der endodontischen Therapie dar. Dies gilt insbesondere für die von einer Instrumentenfraktur betroffenen Zähne, bei denen das Instrument nicht oder nur teilweise entfernt werden konnte. Der Entfernung des Instrumentenfragments scheint also eine entscheidende Rolle bei der Behandlung der oben genannten Problematik zuzukommen, weshalb dieser hohe Priorität eingeräumt werden sollte. Die Abwägung zur Entfernung eines frakturierten Instruments steht in engem Zusammenhang mit der Prognose des Zahnes bei Belassen des Fragments und den Risiken für den Zahnerhalt im Allgemeinen, die mit der Freilegung und Entfernung verbunden sind. Ungünstige Faktoren im Hinblick auf die Prognose bei Verbleib eines Fragments sind ein infiziertes Wurzelkanalsystem, die Lokalisation im zervikalen oder mittleren Wurzelkanalabschnitt sowie der Aufbereitungszustand des betroffenen Endodonts unmittelbar vor der Instrumentenfraktur. Dies bedeutet zum Beispiel, dass nach nahezu abgeschlossener Wurzelkanalpräparation ein belassenes apikal verklemmtes kurzes Fragment in einem zuvor vitalen Zahn vermutlich keine wesentlich schlechtere Prognose des Zahnes nach sich ziehen muss. Da jedoch die Prognose der Entfernbarkeit eines im Wurzelkanal gebrochenen Instruments von einer Vielzahl an Faktoren abhängt, sollte man sich vor der Entfernung des betreffenden Instruments ein genaues Bild von der Situation machen. So sind bei der Planung eines Entfernungsversuchs neben der Art des Zahnes auch die Wurzelkanalkrümmung, die Instrumentenlänge, die Lage des Instruments zur Wurzelkanalkrümmung und Länge und der Typ des frakturierten Instruments zu berücksichtigen. Die Befähigung des Behandlers und das ihm zur Verfügung stehende Instrumentarium stellen weitere, letztlich sicher noch wichtigere Faktoren für eine erfolgreiche Behandlung dar. Der Entfernungsversuch ohne eine fundierte Planung und geeignetes Equipment führt sehr oft zu einer Verschlechterung der Situation. Oft resultieren weitere Unglücke, wie zum Beispiel Perforationen, die im schlechtesten Fall eine erfolgssichere Behandlung nicht mehr zulassen oder zumindest beeinträchtigen. Der Entfernungsversuch eines Fragments ohne den geübten Einsatz von Operationsmikroskop und Ultraschallgeräten sollte aus diesen Gründen heute nicht mehr durchgeführt werden.
Kave. Vor einem Entfernungsversuch steht eine Planung. Ohne das entsprechende Equipment wie Ultraschall oder Operationsmikroskop und Kenntnisse sollte kein Entfernungsversuch vorgenommen werden. Ursachen von Instrumentenfrakturen.
Aufgrund der unklaren Prognose des endodontisch behandelten Zahnes nach einer Instrumentenfraktur begann man schon früh, sich mit den Ursachen der Instrumentenfraktur und deren Vermeidung zu befassen. So kam Klamt in einer in der Mitte des vorigen Jahrhunderts angelegten Studie über die Ursachen und die Verhütung von Wurzelkanal-Instrumentenfrakturen zu dem Schluss, dass vor allem in der Beschaffenheit des Instruments, der unsachgemäßen Anwendung des Wurzelkanal-Instruments und der Anatomie des behandelten Zahnes, insbesondere dem Krümmungsgrad der Wurzel, die Ursache für eine Instrumentenfraktur liege. Bereits 1955 wurden als Hauptursachen für Instrumentenfrakturen der unzureichende Zugang zum aufzubereitenden Wurzelkanal, die fehlende Versondierung des Kanalverlaufs, das mangelhafte Pre-Flaring des koronalen Kanalabschnitts und der unsachgemäße Gebrauch von Wurzelkanalinstrumenten genannt. Im Alltag wird dies ergänzt durch die fehlende Inspektion der Wurzelkanalinstrumente auf etwaige Deformationen oder Materialfehler vor und nach ihrem Gebrauch. Außerdem spielen die Anwendung einer nicht zum Instrumententyp passenden Aufbereitungstechnik und der Einsatz von qualitativ minderwertigen Instrumenten eine Rolle.
Kave. Hauptursachen für Instrumentenfrakturen sind die unzureichende Vorbereitung der Zugangskavitäten und der unsachgemäße Gebrauch der Instrumente.
Um die Ursachen von Instrumentenfrakturen genauer beurteilen zu können, müssen die mechanischen Eigenschaften der Wurzelkanalinstrumente bezüglich der verwendeten Materialien und der unterschiedlichen Instrumentengeometrien berücksichtigt werden. Unterschiedliche Querschnitte und Konizitäten führen zu sehr unterschiedlich starken Verklemmungen der Fragmente und beeinflussen somit direkt die Planung des Entfernungsversuchs. Im Rahmen einer Wurzelkanalbehandlung besteht die Aufgabe der Wurzelkanalinstrumente darin, einen gleichmäßig konischen Wurzelkanalhohlraum kontrolliert zu schaffen und hierbei möglicherweise infiziertes Dentin abzutragen. Dabei gilt es, den ursprünglichen Kanalverlauf ohne die Schaffung von Stufen oder Kanalverlegungen beizubehalten und die Kanalwände möglichst glatt zu präparieren. Einerseits sollten die Instrumente eine hervorragende Schneidleistung vorweisen, um in überschaubarem zeitlichem Rahmen die mechanische Präparation des Wurzelkanals in der bereits erwähnten Qualität bewerkstelligen zu können. Andererseits sollten Wurzelkanalinstrumente eine hinreichende Flexibilität und ein geringes Biegemoment besitzen, um dem Kanalverlauf zu folgen und diesen nicht zu verlegen. Zusätzlich sollten die Instrumente ausreichend starr und kräftig sein, sodass diese den bei der Präparation auftretenden Kräften Widerstand leisten können. Hierbei kommt den Materialeigenschaften und der Querschnittsgeometrie der verwendeten Instrumente eine entscheidende Bedeutung zu. Während bis zum Jahr 1960 zur Herstellung von Wurzelkanalinstrumenten Kohlenstoffstähle verwendet wurden, sind danach säurebeständige Chrom-Nickel-Edelstähle mit einem vergleichsweise geringen Biegemoment eingesetzt worden. Eine entscheidende Weiterentwicklung in den frühen 1960er Jahren war die Herstellung einer Nickel-Titan-Legierung, kurz NITI, durch den amerikanischen Metallurgen Buhler. Diese Nitinol genannte Legierung, die ursprünglich für die amerikanische Raumfahrtindustrie entwickelt wurde, hielt später auch Einzug in die Zahnmedizin. Die Besonderheit liegt in dem pseudoelastischen Verhalten dieser Legierungen. Hierunter versteht man die Eigenschaft des Metalls, sich nach Einwirkung und Nachlassen einer Kraft und der damit verbundenen linearen Verformung wieder in den Urzustand zurückzustellen. Diese Fähigkeit resultiert aus einer Kristallgitterumwandlung innerhalb der Legierung. Die Unterschiede hinsichtlich der Instrumentengeometrie sind mannigfaltig. So finden sich bei den Handinstrumenten H-Feilen mit nahezu rundem oder sigmoidem Querschnitt sowie K-Feilen bzw. Reamer mit dreieckigem, quadratischem oder rhomboidem Querschnitt, die von verschiedenen Herstellern aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und vertrieben werden. Darüber hinaus finden sich sogenannte Nervnadeln mit rundem Instrumentenquerschnitt und auf der Oberfläche befindlichen, gleichmäßig verteilten Widerhaken. Maschinengetriebene Stahlinstrumente zum Einbringen plastischer Wurzelfüllmaterialien oder medikamentöser Einlagen können zum Beispiel einen korkenzieherähnlichen, gewundenen Instrumentenquerschnitt aufweisen. Bei den rotierenden Niti-Instrumenten findet man unter anderem Wurzelkanalinstrumente mit leicht konvexem, dreieckigem Querschnitt, Instrumente mit sogenannten U-Shapes und Radial Lands oder Instrumente mit triangulärem Querschnitt. Während des Gebrauchs von Wurzelkanalinstrumenten kommt es zu Materialabnutzung und Ermüdung. Diese können dann in der Folge zu einem Instrumentenbruch führen. Nach klinischem Gebrauch weisen sowohl Edelstahl- als auch Niti-Instrumente deutliche Gebrauchsspuren in Form von Abrundung und Verlust von Schneidekanten, Veränderungen der Instrumentenspitzen und Verdrehungen, Aufdrehungen der Instrumentenwindungen auf. Diese Veränderungen stehen im direkten Zusammenhang mit der Dauer der Instrumentenanwendung, fallen aber bei den Edelstahlinstrumenten gegenüber Niti-Instrumenten stärker aus. Die durch derartige Abnutzung steigende Frakturanfälligkeit verschiedener Stahlinstrumente kann auch experimentell bestätigt werden. Die Frakturen lassen sich bei einem spezifischen Torsionswinkel auslösen, wobei bei Riemann- und K-Pfeilen vor der Fraktur deutliche Zeichen einer plastischen Deformation zu erkennen sind. Dies sind zum Beispiel neben dem Verbiegen des Instruments Aufdrehen der Instrumentenwindungen, Ausbrechen von Fragmenten der Schneidekanten, Längsbrüche und schließlich natürlich die Instrumentenfraktur selbst. Naturgemäß betrifft dies kleinere Instrumente in einem größeren Maße. Bei der rasterelektronenmikroskopischen Inspektion der Bruchflächen kann primär eine durch Deformation ausgelöste Metallermüdung ermittelt werden. Lediglich die sich durch ihren Herstellungsprozess unterscheidenden, aus einem Stück gefrästen Hetströmpfeilen frakturieren oft ohne vorher erkennbare Deformation. Das Bruchverhalten von Stahl- und Niti-Instrumenten unterscheidet sich erheblich. In einer stereomikroskopischen Untersuchung der Bruchflächen von voll rotierenden Niti-Instrumenten kann gezeigt werden, dass ein signifikant größerer Anteil der Niti-Instrumente ohne vorangegangene plastische Deformation frakturiert.
Merke: Während der Verwendung von Stahl- und Niti-Instrumenten kommt es zur Abnutzung und plastischen Verformung. Dies führt zu Frakturen der Instrumente.
Es kann heute wohl davon ausgegangen werden, dass der Sterilisationsprozess selbst nicht zu einer Beeinträchtigung der werkstoffkundlichen Eigenschaften bei modernen Stahl- oder Niti-Instrumenten führt. Selbst nach dem Verbleib von Instrumentenfragmenten aus Edelstahl von bis zu 61 Monaten im Wurzelkanal konnten keine Korrosionsspuren festgestellt werden. Möglicherweise führt aber die unzureichende Entfernung von aufgelagertem Debris in der vorausgegangenen Behandlung selbst bei einer nachfolgenden Sterilisation zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Instrumentenoberfläche.
Häufigkeit von Instrumentenbrüchen.
Bereits in den 1930er Jahren untersuchte Klamt 2346 Wurzelkanäle, die an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn geröntgt wurden, auf Instrumentenfrakturen und konnte in 120 Fällen Instrumentenfragmente erkennen. Die Ursache für die von ihm ermittelte Frakturrate von 5,1%, die nach seiner Einschätzung überdurchschnittlich hoch einzustufen war, lag nach seiner Erkenntnis bei den Anfängern, die in der Klinik diese Wurzelbehandlungen durchgeführt hatten. In der täglichen Praxis sei folglich die Notwendigkeit einer Instrumentenentfernung weitaus seltener. Diese Ansicht wird durch eine Reihe von Untersuchungen mit unterschiedlichen Patienten gut bestätigt. Offensichtlich ist die Frakturrate bei Ungeübten deutlich erhöht und pendelt sich unter klinischen Bedingungen zwischen 2% und 4% ein.
Möglichkeiten der Prävention.
Schon 1931 bemerkte Scheiber zur Vorbeugung einer Instrumentenfraktur, dass das Anbringen einer sogenannten Sollbruchstelle am Instrumentenschaft sinnvoll sei, da das Ende des frakturierten Instruments somit immer mit einer Pinzette zu greifen sei. In der Folgezeit wurde wiederholt vorgeschlagen, die verwendeten Instrumente routinemäßig einer genauen Inspektion zu unterziehen und gegebenenfalls ein systematisches Aussortierungsprotokoll in Abhängigkeit von der Instrumentengröße und vom Anwendungszeitraum zu etablieren. Da heute überwiegend der Einmalgebrauch empfohlen wird, sind diese Überlegungen nicht mehr relevant. Der Einmalgebrauch hat neben der Vermeidung von Frakturen auch eine Reihe logistischer und hygienischer Vorteile. Aktuell werden maschinelle Systeme angeboten, bei denen während der nicht vorgesehenen Sterilisation im Autoklaven die Farbmarkierung am Schaft sehr stark expandiert. Auf diesem Weg wird das erneute Einspannen in ein Winkelstück und somit ein zweiter Gebrauch effektiv verhindert.
Merke: Zur Verhinderung von Instrumentenfrakturen ist eine genaue Inspektion bei ausreichender Vergrößerung während jedes Gebrauchs erforderlich. Durch die konsequente Verwendung als Einmalinstrumente werden Frakturen erheblich minimiert. Methoden der Entfernung.
Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb Arthur, wie im Falle eines Instrumentenbruchs zu verfahren sei. Er schlug vor, das Instrumentenfragment unter Zuhilfenahme eines kleinen, magnetisierten Instruments zu entfernen. Dies sollte vorsichtig in den Wurzelkanal eingebracht und bei Kontakt mit dem frakturierten Instrument wiederum aus dem Kanal geführt werden. Dabei sollte es dem Behandler möglich sein, das Fragment mit aus dem Kanal herauszuziehen. Seitdem durchziehen Vorschläge dieser Art die Literatur. Es wurden alle denkbaren und einige undenkbare Verfahren vorgeschlagen. Die Umwicklung mit einem Baumwollfaden, Jodlösung oder auch Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure sollte das Fragment im Kanal auflösen. Mit einem Mikroschweißverfahren sollte das Fragment an eine Nadel angeschweißt und nachfolgend entfernt werden. Später wurde der Einsatz von Chelatoren, wie zum Beispiel die Ethylendiamin-Tetraessigsäure, kurz EDTA, vorgeschlagen, um das umgebende Dentin zu erweichen und so ein Herausspülen zu ermöglichen. Die Anwendung von EDTA führt wirklich zu einer Dentinerweichung und erschwert somit eine nachfolgende Instrumentierung und Formgebung ohne Stufenbildung erheblich. Beim Belassen des Fragments und dem Versuch, es nach EDTA-Einsatz zu umgehen, wird dieses Risiko naturgemäß noch stark erhöht, weil es ja keinen natürlichen Hohlraum als Führung für die Instrumente mehr gibt. Ganz allgemein ist der Versuch des Umgehens immer mit dem vollständigen Verlust der Instrumentenführung verbunden. Ob hinter dem Fragment der eigentliche Wurzelkanal oder eine Via falsa präpariert wird, ist nicht kontrollier- bzw. prüfbar. Als primäres Behandlungsziel scheint dieses Vorgehen heute daher nicht mehr angemessen.
Kave. Die Erweichung des Wurzelkanaldentins mit zum Beispiel EDTA erhöht bei weiterer forcierter Instrumentierung die Gefahr einer Via falsa.
Als wohl erstes funktionierendes System entwickelte Masseran in Zusammenarbeit mit der Dentalfirma Micromega das Masseran-Kit. Es besteht unter anderem aus einem Sortiment unterschiedlich dimensionierter Hohlbohrer, entsprechenden Kalibern zur Messung des Außendurchmessers des Instrumentenfragments und des Innendurchmessers der Trepane, Handgriffen für die Trepane und schließlich Greifklemmen und Schraubringen unterschiedlicher Durchmesser. Nach der Freilegung des Fragments mittels kleiner Trepanbohrer wird ein Hohlrohr darüber gestülpt, in dem ein entsprechend feiner Dorn das Fragment verkeilt. Bis in die Gegenwart wurden diese relativ rigiden und somit auf die grazile Wurzelanatomie nur sehr wenig Rücksicht nehmenden Entfernungshilfen weiterentwickelt und werden bis heute vertrieben. Durch die Anwendung relativ großer Trepanbohrer findet eine massive Begradigung statt. Insbesondere in der mesialen Wurzel von Unterkiefermolaren führt dies schnell zu einer Perforation in der Furkation und zu einem unverhältnismäßigen Substanzverlust am Fragmentkopf, der ja im Regelfall im Beginn der Wurzelkanalkrümmung liegt. All diese Techniken beinhalten die Anwendung von starren Bohrern und verursachen somit einen erheblichen und teilweise unverhältnismäßigen Dentinabtrag. Dieser erfolgt zudem zirkumferent, ohne die unterschiedliche Dicke von Wurzelkanalwänden zu berücksichtigen. So besteht im Regelfall auf der konkaven Seite der Wurzel eine erhöhte Perforationsgefahr. Dies gilt sinngemäß auch für die nicht modifizierte Umsetzung der 2003 von Ward und auch von Ruddle vorgeschlagenen Staging-Technik. Dabei wird mit Gates-Bohrern aufsteigender Größe ein möglichst geradliniger konischer Zugang zu dem Fragment erarbeitet. Im Anschluss hieran erfolgt die Schaffung eines um die Frakturstelle gelegenen Plateaus der sogenannten Staging-Plattform unter Zuhilfenahme modifizierter Gates-Glidden-Bohrer. Hierzu wird die Spitze derselben mithilfe einer diamantierten Trennscheibe auf Höhe des größten Instrumentenkopfumfangs rechtwinklig zum Instrumentenschaft plan abgetrennt. Die Größe des Gates-Glidden-Bohrers sollte dabei etwas größer als der Durchmesser des frakturierten Instruments sein. Dieser modifizierte Gates-Glidden-Bohrer wird dann bei einer maximalen Drehzahl von 300 Umdrehungen pro Minute apikalwärts in den Wurzelkanal eingebracht, bis er das gebrochene Instrument leicht berührt. Für die Schaffung dieser Plattform wurden in der Folge verschiedene Instrumente modifiziert und eingesetzt. Iqbal verwendete hierfür erst ähnlich den Gates-Bohrern modifizierte Lightspeed-Instrumente und schlug zu einem späteren Zeitpunkt den Einsatz von Profile-Instrumenten vor. Durch die konische Form würde ein an der Spitze rechtwinklig gekürztes Instrument immer einen perfekten konischen Zugang schaffen. Nach der Schaffung des konischen Zugangs wird mit einem entsprechend langen und gegebenenfalls abgewinkelten Ultraschallinstrument unter direkter Sicht durch das Operationsmikroskop das Dentin um das Instrumentenende zirkumferent entfernt und dessen koronaler Anteil freigelegt. Grundsätzlich stellt dieses Vorgehen mit seinen Modifikationen aber die Basis der heute üblichen Entfernungstechniken dar. In der modifizierten Vorgehensweise wird kein Plateau mehr mit Gates oder Planbohrern geschaffen, sondern nur unter Berücksichtigung der Anatomie ein möglichst gerader Zugang zum Fragment hergestellt. Im Idealfall verursacht ein so angelegter Zugang keinen größeren Substanzverlust als eine normale sekundäre Zugangskavität. Es muss dabei den Regeln der sekundären Zugangskavität folgend immer schwerpunktmäßig die der Furkation abgewandte Kanalwand bearbeitet werden. Zum einen ist die Wandstärke in diesem Bereich im Regelfall größer und zum anderen führt dies zu einer Begradigung des koronalen Kanalabschnitts und somit zu einem vereinfachten Zugang zu dem Fragment. Die Freiarbeitung des Fragmentkopfs durch zirkuläres Umfahren erfolgt nun unter direkter Sicht mittels feiner Ultraschallansätze.
Merke: Die Freilegung des Fragmentkopfs mittels Ultraschall sollte im Wurzelkanal nur bei starker Vergrößerung und unter direkter Sicht erfolgen.
Mit der Einführung des dentalen Operationsmikroskops in die Endodontie Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde infolge die Entwicklung einer Vielzahl neuer, sogenannter mikroendodontischer Instrumente vorangetrieben, wobei hier besonders die Ultraschallinstrumente erhebliche Verbesserungen erfuhren. Dem Endodontologen steht damit eine Vielzahl von Ultraschallinstrumenten zur Verfügung, die sich in Design, Material und Beschichtung unterscheiden. So verwendet zum Beispiel das ENEC-Ultraschallsystem der Firma Osada Electric Instrumente aus Edelstahl, die Pro-Ultra-Ultraschallinstrumente von Dentsply besitzen eine Beschichtung aus Zirkoniumnitrid und CPR-Ultraschallinstrumente weisen diamantierte Arbeitsenden auf. Für das CPR und das Pro-Ultra-System sind im Handel Instrumente mit besonders schlankem Design aus einer Titanlegierung erhältlich. Alternativ können für die feinen Arbeiten auch Stahlfeilen unterschiedlicher Stärke in einem Feilenhalter eingesetzt werden. All diese Instrumente ermöglichen es dem Behandler, maximal effizient unter direkter Sicht innerhalb des Pulpacavums oder eines Wurzelkanals Dentin abzutragen und dort substanzschonend gegebenenfalls frakturierte Instrumente zu entfernen. Der Einsatz von Ultraschall allein bzw. in Kombination mit anderen Maßnahmen gilt als eine hervorragende Möglichkeit zur Entfernung abgebrochener Wurzelkanalinstrumente. Der Ultraschall ist Schall oberhalb der menschlichen Hörgrenze mit Frequenzen zwischen 20 kHz und 1 GHz und stellt eine mechanische Form der Energie dar. In Abhängigkeit von der Frequenzphase können sich diese Energiewellen addieren oder subtrahieren, wobei die Addition oder Subtraktion der Wellen eine Interferenz bildet. Diese Schwingung, die sich in ihrem Umfeld durch Partikelbewegung ausbreitet, wird durch piezoelektrische Schallgeber erzeugt. Bei dieser Form der Ultraschallwellenerzeugung ist ein Arbeiten ohne Wasserkühlung möglich, ein für das Arbeiten und für die dafür erforderliche Übersicht sehr wichtiger Aspekt. Aus diesem Grund eignen sich Ultraschallgeräte, die über einen magnetorestriktiven Schallgeber verfügen, für diese Techniken nicht. Ein mit den Schallgebern verbundenes Handstück überträgt die Ultraschallenergiewellen auf an ihm befestigte Arbeitsspitzen oder auch auf endodontische Feilen. Bereits 1981 wurden die durch ein Ultraschallgerät zur Entfernung von Zahnauflagerungen erzeugten Schallwellen genutzt, um frakturierte Wurzelkanalinstrumente aus dem betroffenen Wurzelkanal zu lösen. Zur Übertragung der Ultraschallwellen auf das verklemmte Wurzelkanalinstrument kam eine kleinere, modifizierte Arbeitsspitze zum Einsatz. Alternativ werden heute Edelstahl-K-Feilen der ISO-Größen 10 und 15 an einem Ultraschall-Handstück angewendet, um damit das gebrochene Instrument teilweise zu umgehen. Während des von ständiger Spülung begleiteten kraftlosen Aktivierungsvorgangs sollte sich das Instrumentenfragment lösen und aus dem Wurzelkanal gespült werden. Grundsätzlich ist diese Technik bei kleineren und mittleren Fragmenten sehr gut geeignet. Alternativ können auch in der Oberflächenstruktur glatte Ansätze verwendet werden. Möglicherweise führt dies zu einem geringeren bzw. gezielteren Substanzabtrag an der Wurzelkanalwand. Dieser Arbeitsschritt wird im Gegensatz zum ersten Freiarbeiten unter ständiger Wasserspülung durchgeführt, wobei das Wasser im Falle eines Lösens des Instruments dieses aus dem Wurzelkanal herausspült. So kann die Ultraschallenergie kraftlos auf das Instrumentenfragment übertragen werden. Grundsätzlich fungiert hier das Wasser als Transportmedium für die Ultraschallenergie und spült jeglichen Debris aus dem Spalt zwischen Fragment und Kanalwand heraus. Durch die gedämpfte Übertragung der Energie auf das Fragment wird diese im Fragment in die Tiefe geleitet. Bei jedem Einsatz des Ultraschallgeräts ohne Kühlung besteht die Gefahr der Überhitzung. Während eine lokale Überhitzung am Dentin durch entsprechende Verfärbung des Dentins auffällig wird, ist die Möglichkeit einer direkten Visualisierung am Fragment selbst nicht vorhanden. Es besteht daher immer die Gefahr, dass beim Fragment durch die übertragene Energie eine Materialermüdung eintritt und ohne Vorwarnung ein kleines Teil des Fragments im Kanal erneut abbricht. Dies verlängert dann die Entfernungsprozedur, weil der apikale Teil des Fragments erneut freigelegt und in einem zweiten Angang gelockert werden muss. Auch muss hierbei berücksichtigt werden, dass Instrumente im Regelfall in einer Krümmung des Wurzelkanals frakturieren und die Bruchfläche somit oft darstellbar ist. Wenn dieses koronale Stück aber erneut abbricht, gelingt die Darstellung für weiter apikal gelegene Teile des Fragments zunehmend schlechter. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass ein zurückbleibendes Teilstück des Fragments weit apikal der Krümmung verbleibt und eine Entfernung nicht mehr möglich ist. Um diese Gefahr zu verringern, muss daher konsequent darauf geachtet werden, nicht zu viel Energie auf das Fragment zu übertragen und in regelmäßigen Abständen längere Phasen des ultraschallaktivierten Spülens einzulegen, um einer Materialermüdung vorzubeugen.
Kave. Bei der Übertragung der Ultraschallenergie auf ein Fragment kann dieses stark erhitzen und in der Folge erneut brechen.
Ein weiterer Punkt für die Planung besteht in der Berücksichtigung des Materials. Die Fragmente sitzen unter einer gewissen Spannung in der Krümmung eines Wurzelkanals, da sie materialabhängig das mehr oder weniger ausgeprägte Bestreben aufweisen, sich zu begradigen. Während Stähle oder auch Silberstifte einer gewissen plastischen Verformung unterliegen, führt das elastische Verhalten von Niti so lange zu einer permanenten Spannung im Fragment, bis dieses vollständig begradigt im Wurzelkanal liegt. Die zunehmende apikalwärts gerichtete Freilegung führt zur Entlastung des Fragments, die wiederum das vorgespannte Instrument aufrichten lässt. Dadurch bleibt die Verklemmung bestehen. Es muss somit sehr genau abgewogen werden, an welcher Stelle der Wurzelkanalwandsubstanz abgetragen wird, um die Spannung zu verringern bzw. das Fragment packen zu können. Nicht immer führt der Substanzabtrag an der Außenseite der Krümmung zu dem gewünschten Ergebnis. Im Rahmen einer möglichst gleichmäßig verteilten Restsubstanz der Wurzel kann es auch sinnvoll sein, Substanz an der Innenkrümmung abzutragen, um das Fragment zu entlasten und somit beweglicher zu machen. Die gedankliche Wiederaufnahme der Masseran-Technik erfolgte zum Beispiel in der von Suter publizierten sogenannten Tube-and-Tate-Ström-File-Methode. Sie basiert ebenfalls auf der Verwendung eines Hohlzylinders. Nachdem, wie in den oben beschriebenen Fällen, ein passend dimensionierter Hohlzylinder über einen Teil des Instrumentenfragments geschoben werden kann, solle dies durch Eindrehen einer Hedström-Feile entsprechender ISO-Größe mit dem Röhrchen verklemmt und aus dem Wurzelkanal entfernt werden können. Als Hohlzylinder bieten sich alle gängigen, stumpfen Applikationskanülen an. Aus der großen am Markt erhältlichen Auswahl können individuell die für das jeweilige Fragment passenden bestimmt werden. Die Kanüle muss nach der Freilegung des Fragmentkopfs über denselbigen geschoben werden. Durch das Hineindrehen einer passenden Feile wird dann das Fragment verkeilt und kann entfernt werden. Ähnlich funktioniert das Instrument Removal System von Dentsply, das von Ruddle vorgestellt wurde. Das in verschiedenen Durchmessern vertriebene Hohlrohrsystem arbeitet nicht mit konischen Aufbereitungsinstrumenten zum Verkeilen des Fragments, sondern mit zylindrischen Stahlstiften. Bei sauberer Passung ist somit die Klemmwirkung auf das Fragment optimal. Da allerdings auch bei diesem Vorgehen oft doch mehr Dentin als erforderlich entfernt wird, ist der Einsatz auf Einzelfälle beschränkt. Insbesondere bei sehr großen, über weite Strecken verklemmten Fragmenten eignen sich diese Tube-Techniken hervorragend. Machtu und Reit empfahlen, das freigelegte frakturierte Instrument mittels eines selbsthärtenden Kompositmaterials in einer stumpfen Kanüle einzupolymerisieren und mit dieser aus dem Wurzelkanal zu entfernen. Dafür wird der Fragmentkopf mittels Ultraschallansätzen freigelegt, damit ein Hohlrohr, im Regelfall eine knapp passende Kanüle, über den Fragmentkopf geschoben werden kann. In einem früheren Vorschlag wurde dann zur Fixierung Sekundenkleber im Hohlrohr verwendet. Hier war die Balance zwischen Trockenheit des Fragments und Feuchtigkeit des Kanals, damit überschüssiger Sekundenkleber nicht das Hohlrohr im Wurzelkanal verklebte, oft relativ schwierig zu erreichen. Dagegen bietet der Einsatz von autopolymerisierenden Kompositen ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese Technik des Verklebens in einem Hohlrohr eignet sich besonders, wenn das Fragment stark in einer Wurzelkanalkrümmung verklemmt liegt oder und das Fragment relativ lang ist und somit eine hohe Friktion aufweist. Allen Tube-Techniken ist es gemein, dass für die Fixierung des Hohlrohrs am Fragment um dieses herum genügend Platz geschaffen werden muss, damit das Rohr über das Fragment rutschen kann. Es muss auch in Relation zur Fragmentlänge ein entsprechend langer Anteil freigelegt werden, damit das Hohlrohr entsprechend weit darüber rutschen und verklebt werden kann. Somit gehen all diese Vorgehensweisen mit einem hohen Substanzverlust einher. Eine weitere Technik zur Lösung des frakturierten Instruments mit Hilfe von Handinstrumenten aus dem Wurzelkanal stellt die sogenannte Braiding-Technik dar. Hierbei wird versucht, zwei oder drei Hedström-Feilen kleinerer ISO-Größen entlang des frakturierten Instruments in den Wurzelkanal einzubringen, diese durch eine gemeinsame Verdrehung um das Instrumentenfragment zu klammern und anschließend mitsamt dem gebrochenen Instrument aus dem Wurzelkanal zu entfernen. Wenn auch diese Technik bei Fragmenten nur bedingt geeignet erscheint, kann sie sehr erfolgreich bei der Entfernung verklemmter Kunststoffträger eingesetzt werden. In dem relativ weichen Material können sich die Schneidkanten der Feilen sehr gut verkeilen.
Chirurgische Entfernung.
In Fällen, bei denen die Versuche, das frakturierte Instrument orthograd aus dem Wurzelkanal zu entfernen, fehlschlugen oder ein Entfernungsversuch unverhältnismäßig viel Zahnsubstanz kosten würde, stellt mitunter eine chirurgische Intervention zur Entfernung des Instrumentenfragments die letzte Möglichkeit dar, den Zahn langfristig zu erhalten. In Fällen, bei denen das Instrumentenfragment aus dem Apex der betroffenen Wurzel herausragt, ist darauf zu achten, dass dieses bei dem chirurgischen Freilegen der Wurzelspitze mit rotierenden Instrumenten nicht beschädigt wird. Unter Umständen kann es notwendig sein, nach Freilegung der Wurzelspitze mit langsam rotierenden Rosenbohrern nicht die Wurzelspitze in toto abzusetzen, um das apikal lokalisierte Fragment nicht zu beschädigen, sondern letzteres vorsichtig freizulegen. So kann es schließlich gefasst und entfernt werden. Ist ein Herausziehen des frakturierten Instruments nach apikal nicht möglich, kann mit Hilfe eines kleinen Rosenbohrers ein Slot in die Labialfläche der Wurzel präpariert werden, danach das Instrument nach labial gebogen und mit einem Rosenbohrer abgetrennt werden. Im Anschluss sollte die Slotpräparation zu Ende geführt und eine retrograde Füllung eingebracht werden.
Zusammenfassung.
Bei der Wurzelkanalbehandlung können die feinen Aufbereitungsinstrumente im Wurzelkanal frakturieren. Diese Fragmente stellen ein mechanisches Hindernis bei der weiteren Reinigung und Ausformung des Wurzelkanalsystems dar und sollten daher möglichst entfernt werden. Erfolgsbestimmend für die Entfernung dieser Fragmente ist neben einer präzisen Planung und dem notwendigen Equipment wie Operationsmikroskop und Ultraschallgerät die Erfahrung des Behandlers. Dieser Zusammenhang wird auch in den verschiedenen Veröffentlichungen bei In-vivo-Ergebnissen eindrucksvoll dargestellt. Für den geübten Behandler sind Prognosen von 90% und mehr erreichbar. Grundsätzlich ist der erste und wichtigste Schritt die Sichtbarmachung des koronalen Fragmentanteils. Um direkte Sicht auf das Fragment zu erreichen, muss abhängig von der Lage des Fragments unterschiedlich viel Zahnsubstanz geopfert werden. Hierbei sollten die Regeln zur Anlage der sekundären Zugangskavität berücksichtigt werden. Nach der Freilegung eines Teilstückes wird mittels feiner Ultraschallansätze das Fragment weiter gelockert und umspült. Längere oder stark verklemmte Fragmente können mittels verschiedener Hohlrohrtechniken fixiert und entfernt werden. Als letztere Möglichkeit kann bei weit apikalen Fragmenten die chirurgische Entfernung im Sinne einer Wurzelspitzenresektion erwogen werden.